safer space. Heute beginnt diese Predigtreihe und der zweite Teil ist dann Ende Februar, Anfang März, da gibt es eine Fortsetzung. Heute heißt mein Thema Safer Space, gefangen zwischen Macht und Ohnmacht. Einen Triggerhinweis zu Beginn meiner Predigt. Der biblische Text beschäftigt sich mit Machtmissbrauch, Grenzverletzung und Ohnmacht. Und diese Inhalte können für manche Menschen sehr herausfordernd sein. Und bitte entscheide ganz frei, was für dich gut tut. Achte auf deine eigenen Grenzen. Und so ist es jederzeit möglich, aufzustehen, den Raum zu verlassen oder einfach auch still sitzen zu bleiben. Was ist ein Safer Space? Das nächste. Okay. Moment, vielleicht bin ich ganz verkehrt. Die zweite Folie, wo ist die? Okay, vielleicht finden wir das. Was ist ein Safer Space? Ein Safer Space ist ein Schutzraum oder ein geschützter Raum. In der Soziologie wird dieser Raum beschrieben, der frei von Diskriminierung ist. Zurück, okay. Menschen dürfen sich sicher und geschützt fühlen, angstfrei sein, von Erfahrungen sprechen, sich austauschen. Und natürlich gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, den gibt es nirgends. Deswegen heißt es Safer Space. In den 50er und 60er Jahren gab es in den USA Safer Spaces für Homosexuelle und später in der Frauenbewegung und später dieses Konzept mündete dann in Kirchen und Gemeinden, um Kindern und Jugendlichen einen sichereren Raum zu geben. Beginnen wir mal mit einem freikirchlichen Zusammenhang. Letzte Woche waren hier über 100 Personen in der Falkonstraße am Sonntag zum Gottesdienst. Und ich hoffe, Sie haben sich alle sicher gefühlt. Am Mittwoch hatten wir den zweiten Alpha-Kurs in diesem Jahr. Und es waren viele Menschen da, die sich hier wohlgefühlt haben. Sagt, wir wollen einen sicheren Raum geben im Miteinander. Gestern hatten wir einen Trainee-Theologietag. Junge Leute, die gerne hier Zeit verbringen in der Gemeinde und sich sicher fühlen. Gemeinde kann, soll und muss ein sicherer Ort sein, an dem jede und jeder kommen kann und sich sicher fühlt. Vor allem die Schwachen und die Schutzbedürftigen. Ich denke da an die Minderjährigen, an die Kinder, an die Jugendlichen. Aber auch natürlich Erwachsene sollen sicher sein. Und so ist Gemeinde, wie heute Morgen, ja auch was Wunderbares, oder? Ihr kommt doch gerne hierher. Hier triffst du Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Gemeinsam loben wir Gott, gemeinsam dienen wir Gott mit unseren unterschiedlichen Gaben, entwickeln diese Gaben und wollen Gott damit ehren. Wir verbringen Zeit miteinander, wir lachen miteinander, wir weinen miteinander, wir geben uns Nähe und wir nehmen uns das Recht heraus, uns auch zu öffnen. Ja, vielleicht machen wir uns auch verletzlich. Wir zeigen etwas von unserer Persönlichkeit. Wir äußern unsere Meinung, wir diskutieren miteinander. Und ich weiß, ich muss nichts vorspielen, ich kann so sein, wie ich bin. Mal froh und stark, mal gefrustet und schwach. Jeder ist willkommen. Jeder findet hier sein Zuhause, hoffentlich ein safer space. Man geht mit Meinungen respektvoll um. Wir lernen Menschen kennen, ihre Geschichte, ihre Meinung und es wächst Vertrauen und Nähe. Ist doch toll, oder? Das ist Gemeinde, ein großer Schatz, den wir haben miteinander. Ich strecke dem anderen und reiche ihm meine Hand hin, zeige mich verletzlich. Ich habe nichts gegen dich in der Hand. Oder ich umarme ihn oder sie, wenn er oder sie damit einverstanden ist. Am Anfang, als ich neu hier in der Gemeinde war, habe ich gesehen, dass ich ganz viele umarmen beim Begrüßen. Und ja, ich weiß auch, dem einen oder anderen ist das vielleicht nicht so angenehm. Und dann habe ich mich gefragt, ich als Pastor, wie gehe ich damit um? Und ich, ja, immer im einvernehmlichen Miteinander finde ich das eine schöne Sache, auch Nähe zu zeigen. Man vertraut sich. Und das ist ja auch das Miteinander. Wir erleben ja zuerst Vertrauen statt Misstrauen. Wir unterstellen dem anderen gute Absichten, hoffentlich. Wir befürchten zuerst keinen Schaden oder Missbrauch. Das ist eine Stärke unseres Freikirchenmodells. Vertrauen, Nähe, Persönliches. Aber es kann auch eine mögliche Schwachstelle unseres Systems sein. Das familiäre Miteinander, die besondere Nähe, die engen Kontakten verdeutlichen das. Denn im freikirchlichen Kontext vertraut man erstmal jeder jedem und keiner traut dem anderen etwas Böses zu. Man ist wie in einer Familie, eine Baptistengemeinde wie eine Familie. Und da darf man doch vielleicht so gedanklich erstmal gar nichts Schlimmes denken. Und braucht es da viel Mut und Kraft aufzustehen und vielleicht auch etwas in diesem schönen Raum, in dieser schönen Gemeinschaft zu sagen, was nicht so schön ist, dass auch etwas Schreckliches wäre? Ich habe in dieser Woche gelesen, dass freikirchliche Strukturen prädestiniert dafür sind, dass vor allem Frauen von Machtmissbrauch betroffen sind. Das ließ mich aufhorchen. Ein baptistischer Kollege, Christian Rommert, hat 2008 eine Präventionskampagne ins Leben gerufen. Zuerst ein Gemeindejugendwerk veröffentlicht, im GJW, und dann in den Gemeinden unseres Bundes umgesetzt. Das Konzept sichere Gemeinde. Und seit Anfang des Jahres 2026 haben wir offiziell ein Kinderschutzkonzept in unserer Gemeinde. Und da heißt es im Kinderschutzkonzept im ersten Punkt zum Thema Verantwortung und Schutz. Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit übernehme ich Verantwortung für das Wohl der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Dazu gehört der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Gewalt sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vor Diskriminierungen aller Art. So gemeinsam erarbeitet diesen Text. Und das nehmen wir dann auch durch mit den Mitarbeitern. Wir sprechen darüber, über Nähe und Distanz. Wir machen Schulungen. Gibt's Tipps und Hilfestellungen, Signal an die Eltern, an die Kinder, wir schützen euch. Wir sehen keine Saat des Misstrauens, aber wir achten auf wild wachsendes Beikraut und missbräuchliche Begleitvegetation. Wir wollen darauf achten. Und deshalb wird es immer mal wieder auch Thema sein in den Mitarbeitertreffen, in der Gemeindeleitung, in den Gemeindeversammlungen, sichere Gemeinde. Damit eben nicht solche Auswüchse entstehen, wie der Bibeltext gleich zeigt. Und dass wir das schon weit im Vorfeld unterbinden. Ein Bibeltext, der jetzt Macht und Ohnmacht auf erschreckende Weise zeigt, Tamar ist darin gefangen. Ist das überhaupt ein biblisches Thema? Oh ja. 1. Mose 19, Lot bietet seine Töchter zur Gruppenvergewaltigung einem Pöbel in Sodom an, damit die männlichen Gäste unversehrt bleiben. 1. Mose 19. Das gleiche Kapitel. Lot schläft mit seinen Töchtern, Inzest, Sex zwischen Blutsverwandten. Die Bibel berichtet offen davon. 1. Mose 34. Dinah, eine Tochter Jakobs, wird von einem Landesfürsten sexuell missbraucht. 2. Samuel 11. David begeht Ehebruch und gibt einen heimtückischen Mord in Auftrag, um das zu vertuschen. Und hier reiht sich jetzt unser Bibeltext ein. 2. Samuel 13. Tamars Geschichte. Gefangen zwischen Macht und Ohnmacht. Ich lese uns diesen Text sehr langsam vor. Das kommen viele Namen vor. Vielleicht auch komische Namen. Heute in unseren Ohren ungewöhnliche Namen. Und diese Dramatik und Schwere des Textes soll auf uns wirken. Ihr könnt den Text mitlesen und wir beginnen in der Basisbibel 2. Samuel 13, Verse 1 bis 22. Danach geschah Folgendes. Abschalom, der Sohn Davids, hatte eine Schwester, die Tamar hieß und sehr schön war. In sie verliebte sich Amnon, ein weiterer Sohn Davids. Amnon war krank vor Liebe zu seiner Schwester Tamar. Und das bedrückte ihn sehr, denn sie war eine noch unverheiratete junge Frau. Und Amnon sah keine Möglichkeit, wie er an sie herankommen könnte. Nun hatte Amnon einen Freund, der Jonadab hieß. Er war der Sohn von Davids Bruder Schima. Dieser Jonadab war ein schlauer Kopf. Und so fragte er Amnon: Warum bist du, Sohn des Königs, so bedrückt, morgen für morgen? Willst du es mir nicht erzählen? Da antwortete ihm Amnon: Es ist wegen Tamar, der Schwester meines Bruders Abschalom. Ich bin in sie verliebt. Daraufhin gab ihm Jonadab den Rat: Leg dich ins Bett und stell dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um nach dir zu schauen, sollst du ihm sagen: Lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir etwas für einen Kranken zu essen bringen. Vor meinen Augen soll sie es zubereiten. Ich will ihr dabei zusehen und von ihrer Hand etwas essen. Amnon legte sich also hin und stellte sich krank. Der König kam auch, um nach ihm zu schauen. Moment, sind wir da schon weiter? Stellte sich krank, genau. Der König kam auch, um nach ihm zu schauen. Da bat Amnon den König: Lass doch meine Schwester Tamar kommen. Sie soll von meinen Augen ein paar Herzkuchen backen. Von ihrer Hand will ich etwas davon essen. David schickte jemanden zu Tamar nach Hause und ließ ihr sagen: Geh doch ins Haus deines Bruders. Moment. Geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und mach ihm etwas zu essen. So ging Tamar ins Haus ihres Bruders Amnon. Der lag im Bett. Dann nahm sie den vorbereiteten Teig, knetete ihn und formte ihn vor seinen Augen. Als sie mit dem Backen fertig war, nahm sie die Herzkuchen aus der Backform. Sie stellte die Kuchen vor ihm hin. Amnon aber weigerte sich zu essen und sagte: Alle hier sollen hinausgehen. Da gingen alle Leute von ihm weg. Dann verlangte Amnon von Tamar: Bring mir die Kuchen ins Schlafzimmer. Von deiner Hand will ich sie essen. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gebacken hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon ans Bett. Als sie das Essen reichte, kam sie ihm ganz nah. Da packte er sie am Arm und sagte zu ihr: Komm, schlaf mit mir, meine Schwester. Sie wehrte sich: Nein, mein Bruder, vergewaltige mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel. Tu nicht so etwas Schlimmes. Denk doch an mich. Wo soll ich denn dann hin mit dieser Schande? Und denk an dich. Du wärst in Israel verschrien als ein gemeiner Kerl. Sprich doch mit dem König. Der wird es erlauben, dass ich deine Frau werde. Amnon aber wollte nicht auf sie hören. Er packte sie, vergewaltigte sie und schlief mit ihr. Hinterher begann Amnon, sie unbändig zu hassen. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war stärker als die Liebe, die er für sie empfunden hatte. Steh auf und hau ab, rief Amnon ihr zu. Daraufhin sagte sie: Nein, mein Bruder, schick mich jetzt nicht fort. Das wäre noch schlimmer als das Unrecht, das du mir angetan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören. Vielmehr rief er seinen Hausdiener und befahl: Weg mit dieser Frau, werf sie aus dem Haus und du schließ die Tür hinter ihr zu. Tamar hatte an diesem Tag ein langes Kleid an. Damals trugen Prinzessinnen solche Obergewänder, solange sie noch unverheiratet waren. Der Diener warf sie also aus dem Haus und schloss die Tür hinter ihr zu. Da streute sich Tamar Staub auf den Kopf und zerriss das lange Kleid, das sie am Leib trug. Dann schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und ging laut schreiend davon. Ihr Bruder Abschalom aber fragte sie: Hatte dein Brüderchen Amnon etwas mit dir? Dann schweig jetzt darüber, meine Schwester. Er ist ja schließlich dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht so zu Herzen. Tamar aber war am Boden zerstört. So blieb sie im Haus ihres Bruders Abschalom. Als König David erfuhr, was da vorgefallen war, wurde er sehr zornig. Abschalom jedoch redete kein Wort mehr mit Amnon, weder im Bösen noch im Guten. So sehr hasste Abschalom seinen Bruder Amnon, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Was für eine Geschichte, oder? Ich vermute, die meisten von euch hören vielleicht heute das erste Mal eine Predigt darüber. Und ich gebe zu, ich habe in dieser Woche gelitten bei der Predigtvorbereitung. Richtig gelitten. Ich habe gelitten in dem Empfinden. Ich habe mich versucht hineinzudenken in Tamar, in ihre Geschichte, in diesen Missbrauch, in die Auswirkungen. Und ich habe versucht nachzuspüren, was Jesus sagen würde. Was ist da alles passiert? Safer Space. Wir haben gesehen, es gibt so einen freikirchlichen Zusammenhang, habe ich vorhin von berichtet. Der biblische Befund haben wir gerade gesehen. Und jetzt schauen wir uns den inhaltlichen Kontext mal genauer an. Tamar. Tamar ist eine Tochter Davids, ja, der König David mit vielen Kindern und Tamar ist eine seiner Töchter. Und Tamar ist eine Vollschwester von Abschalom. Also Tamar und Abschalom haben die gleiche Mutter. David hatte mehrere Frauen und viele Kinder, muss man wissen zum Verstehen, war damals so üblich. Und Amnon ist Tamars Halbbruder. Er hat also eine andere Mutter als Tamar und Abschalom, aber den gleichen Vater. Deswegen Halbgeschwister. Und Amnon verliebt sich in seine Halbschwester Tamar. Und dann bekommt Amnon den Tipp seines Freundes und Cousins, sich doch krank zu stellen, seine Halbschwester schicken zu lassen und eine leckere Krankenspeise zu bekommen. Und dabei vergewaltigt er sie. Und als sie ihn anfleht, dass doch der gemeinsame Vater sie zur Frau macht, schmeißt er sie aus dem Haus. Der Bruder Abschalom oder Absalom, je nach Bibelübersetzung, nimmt sie auf, seine Vollschwester, aber er kehrt erstmal alles unter den Teppich. Und der Vater macht nichts. Der Täter wird geschützt. Abschalom, also der Vollbruder von Tamar, wartet 2 Jahre, bevor er Rache nimmt an seinem Halbbruder und ihn töten lässt. Eine Geschichte voller Verlierer. Alle verlieren dieser Geschichte. Wichtig ist zu wissen, es gibt mehrere Tamar-Frauen in der Bibel. Dass man die nicht durcheinander bringt, das ist gar nicht so leicht. Genesis 38, es gibt die Schwiegertochter des Juda, Tamar. Es gibt die Tochter Davids, hier in unserem Text, 2. Samuel 13. Und es gibt eine Enkelin Davids, Tamar, 2. Samuel 14. Ich habe in dieser Woche mal mein Brockhaus-Bibellexikon aufgeschlagen und mal geguckt, was ich finde unter Tamar. Und ich habe nachgeschlagen und wisst ihr, was ich gefunden habe? Nichts. Kein Eintrag unter T. Nichts zu Tamar. Und dann habe ich einen Schreck gekriegt. Ich dachte, was? Nach dem Motto, darüber schweigen wir lieber mal? Schwamm drüber? Es hat mich echt wütend gemacht. Ich weiß, Wut ist kein guter Ratgeber in einer Predigtvorbereitung. Aber das hat mich wütend gemacht, dass da nichts stand. Denn was für eine kranke Idee ist das von dem Cousin? Und ich lese mal aus der Volksbibel diese Idee. Das soll das mal hören für unsere heutige Zeit. Jonadab sagt, pass auf, ich habe eine Idee, wie du an die Alte rankommst. Du legst dich in dein Bett und machst einen auf krank, mit Fieber und so. Wenn dein Vater vorbeikommt, sagst du ihm, dass du dir Tamar als Krankenschwester wünschst. Sie soll mir bitte ein paar Schnittchen schmieren, die mir ans Bett bringen und mich füttern. Dass wir das nachempfinden können. Und was für ein Bibeltext. Der Bibeltext zeigt uns den Täter und entlarvt diesen Täter. Ja, wirklich. Was macht der Täter? Er wählt ein verletzliches Opfer aus. Tamar. Jung, allein, attraktiv, folgsam. Das ist seine Strategie. Typische Täterstrategie. Der Täter lügt. Er tarnt sich als krank. Und er plant, allein zu sein, isoliert sein Opfer, schmeißt alle raus. Nur noch die zwei. Der Täter nutzt Naivität und Gutmütigkeit aus. Und der Halbbruder, der Täter, lässt sein Opfer ganz nah kommen, an sein Bett und übt Gewalt aus. Hält fest, verhindert die Flucht, übt Macht aus. Im Text wird nicht nur der Täter beschrieben, sondern auch das Opfer. Denn Tamar hat die Falle nicht bemerkt. Das ist oft so. Tamar setzt aber eine Grenze und sagt, du tust mir weh. Mach das nicht, du darfst das nicht. Hashtag MeToo, würde man heute sagen. Sie zeigt die Folgen auf. Du bringst Schande über mich. Und es ist peinlich, Amnon, für dich, den Kronprinzen. Es gibt einen Ausweg. Wir können offiziell heiraten. Und der Bibeltext zeigt, dass Amnon schon längst die Grenze überschritten hat. Er ist nicht mehr zu stoppen. Er schlägt alle Warnungen in den Wind. Das, was ihn treibt und prägt, ist die Gier, die Macht, der Vollzug des Missbrauchs. Und nicht nur das, sondern kommt auch noch Hass und Degradierung. Aus Liebe wird Abscheu und er projiziert alles Negative auf Tamar. An Vaterschaft hat er kein Interesse. Eigenverantwortung, nee, ohne mich. Du bist schuld, Tamar. Du bist schuld. Heute beschreibt man das in Täter-Opfer-Umkehr. Und was für ein Trauma für Tamar. Der Schock über den Missbrauch. Die Ohnmacht, ausgeliefert zu sein. Was macht sie? Sie hat den Status als heiratsfähige Frau verloren und muss sich jetzt Schutz suchen. In ihrer Trauer, in ihrem Schmerz, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Sie geht zu ihrem Bruder Abschalom und er rät ihr, pst, ob dir jemand glaubt? Hey, wir müssen unsere Familie schützen, den guten Ruf. Er verharmlost, schützt den Täter und Tamar ist isoliert, ohne Kontakte. Ich wage es mit euch, noch tiefer einzutauchen in den Bibeltext, denn dieser Vers 20c, der dritte Teil des Verses in diesem Kapitel ist ganz, ganz wichtig anzuschauen. In manchen Bibeln heißt es, und Tamar lebte dann einsam im Haus. Das ist absolut verharmlosend in manchen Bibelübersetzungen, täterschonend sogar. Denn das körperliche Leid, das soziale Leid, das psychische Leiden wird ausgeblendet. Die Basisbibel macht es besser und schreibt, Tamar aber war am Boden zerstört. Die neue Genfer Übersetzung sagt, sie lebte als gebrochene Frau einsam. Martin Buber beschreibt Tamar als verödende. Und da ist er auf der richtigen Spur. Denn das hebräische Wort, das hier steht, schreibt nicht allein, sondern sie ist verwüstet. Verwüstet. Ein Mensch ist verwüstet. Dieses Wort beschreibt eigentlich nur Wenn man in fremde Regionen kam und Götzenaltäre verwüstet hat, Dörfer oder Städte verwüstet hat. Aber für einen Mensch, es wird nur hier gebraucht für eine Person, sie ist verwüstet. Und einsam, boah, das ist doch viel zu wenig. Genau hinschauen, genau hinschauen. Sexualisierte Gewalt ist ein ganz altes Thema. Wir sehen das, ja, 2. Samuel 13, aber es ist auch ein ganz aktuelles Thema. Ich kenne eine christliche Gemeinschaft im Saarland, in der ein Jugendpastor junge, minderjährige Mädchen missbraucht hat, über Jahre. Seine Ehefrau hat zugeschaut, hat das zugelassen. Der Verein, die christliche Gemeinschaft, hat das zugelassen, lange Zeit. Er ist aber mittlerweile im Gefängnis. Letzte Woche, habe ich gelesen, wurde in Hessen bei einer Razzia, wurden 65 Männer wegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie beschuldigt. Auch in Darmstadt. Täter zwischen 14 und 72 Männer. Erschreckend, oder? Meistens sind es Männer. Die Täter und Opfer sind meistens Frauen. Das belegen die aktuellen Zahlen, aber das beschreibt auch der Bibeltext. Und es ist jetzt auch so wichtig, genau hinzuschauen, wie gehe ich denn mit der Bibel um, mit den Bibeltexten? Kann ich jetzt sagen, weil es in der Bibel steht, darf ich das auch machen? Nein, oder? In der Bibel wird Gewalt nicht gut geheißen, sondern problematisiert, offen und ehrlich. Und so finden wir im Alten Testament solche Texte auch als Ausdruck von Protest und Mitleiden in der damaligen patriarchalischen Gesellschaft. Wie bin ich froh, dass die Bibel offen und ehrlich diesen Text zeigt, die Täterstrategie offenbart. Man könnte diese Erzählung auch als moralische Warnung an potenzielle Täter sehen. Nach dem Motto, pass auf, was du denkst, was du planst, was du sagst und was du tust. Ein Schritt zu weit und die Folgen sind unumkehrbar. Dein Handeln kann andere in schlimmes Unglück stürzen. Wie geht es weiter mit Tamar? Wo und wie wird sie in der Bibel erwähnt? Wo gibt es Hoffnung und Hilfe? Und wisst ihr, es ist herzzerreißend, was da passiert. Es geht durch Höhen und Tiefen noch mit. 1. Chronik 3, Vers 9. Da werden die Söhne von David aufgezählt. 19. Puh. Uiuiui. 19 Söhne. Ja, und sie werden beschrieben, ausführlich beschrieben, 19 Söhne. Und dann heißt es, und Tamar war ihre Schwester. Zack, weg ist sie. Es ist ein bisschen, als wenn man sich schamvoll wegduckt und wegschaut. Ja, auf der einen Seite wird offen und ehrlich darüber berichtet, aber auf der anderen Seite sind die Schreiber auch überfordert damit, mit solch einer Situation. Was soll ich jetzt hier noch dazu sagen oder schreiben? Oh, es ist so schwer. Aber die Bibel verschweigt die Gewalterlebnisse nicht. Und ich habe mich gefragt, auch in dieser Woche, was würde Jesus sagen zu Tamar? Würde er zu ihr sagen, Tamar, gehe hinfort und sündige nicht mehr. Würde Jesus das sagen? Nein. So würde Jesus niemals reagieren. Das wäre eine Täter-Opfer-Umkehr. Tamar hat keine Schuld. Die Opfer haben niemals Schuld. Nur der Täter hat die Schuld. Jesus würde so nie reagieren. Jesus wäre der Tröstende. Er würde ihr zuhören. Er würde ihr glauben. Er würde ihre Tränen mitweinen. Und er würde sie in den Arm nehmen, einvernehmlich, wenn das okay wäre für sie. Jesus würde keine Grenze überschreiten. Er wäre der Hirte, der ihr etwas zu trinken gibt. der sie fragt, du, brauchst du was? Kann ich dich zu einem Gespräch begleiten, dir einen Schutzraum geben? Kann ich dich schützen vor weiteren Vorfällen? Jesus wäre der Anwalt, der sie vertritt, für sie eintritt, für sie kämpft, den Täter entlarvt und verhindert, dass weiterer Missbrauch geschieht. So stelle ich mir Jesus vor, wie er mit dir umgehen würde. Jesus, der die Menschen in sein Herz nimmt, erquickt, erfrischt. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das sagt Jesus. Er ist der Einladende. Er gibt Hilfe und Hoffnung. Und vielleicht fällt uns noch ein anderer Vers ein, wie Jesus mit jungen Menschen umgegangen ist. Markus 10, Vers 16. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und da ist nichts Verwerfliches zu sehen. Das ist ein Ausdruck von Würde und Wertschätzung in der damaligen Gesellschaft, was Jesus da macht. Denn Kinder galten nicht viel. Kinder galten als kleine Erwachsene. Die konnten arbeiten. Und Jesus lässt diesen schutzlosen Wesen seinen Shalom zukommen. Würde und Respekt. Jesus holt sie an sein Herz und er schützt sie. Und ich mache das nie, dass ich den Zeigefinger in einer Predigt zeige. Ich mag das nicht. Aber Jesus würde dann sagen, wehe, wenn den Kindern etwas geschieht. Ihr habt die Kinder als ganz besondere Menschen unter euch. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie sind Königskinder voller Wert und Würde. Unantastbar, kostbar, niemals zu missbrauchen. Und gestern beim Trainee-Theologietag haben wir gemeinsam überlegt, wie können wir Kindern unseren Glauben weitergeben, etwas Persönliches sagen, von Gott, von Jesus erzählen. Wie wichtig und wertvoll ist das? Es ist unsere Verantwortung, sorgsam mit ihnen umzugehen, mit Verstand und mit Herz. Und damit sind ganz besonders die Schutzbedürftigen gemeint. Ja, wir Christen sind dazu berufen, Unrecht zu benennen und gegen Gewalt einzustehen. Und das ist Aufgabe von Kirche und Gemeinde. In Predigten und Gottesdiensten nicht zu schweigen. Und es ist mir wirklich schwer gefallen in der Predigtvorbereitung. Und ihr merkt das vielleicht auch, wie mich das mitgenommen hat und wie sehr mein Herz auch daran hängt. Aber es ist so wichtig, auch pädagogisch darüber zu sprechen, das seelsorglich aufzufangen und auch als Gemeindeleitung einen Schutzrahmen anzubieten. Deswegen haben wir ein Kinderschutzkonzept. Deswegen haben wir einen Verhaltenskodex, den die Mitarbeiter lesen, unterschreiben und hoffentlich auch ganz tolle verstehen und umsetzen. Wir schauen nach einem erweiterten Führungszeugnis und thematisieren das immer wieder. Aber was ist, wenn es tief in unserem Herzen so wehtut und wenn da Schmerzen sind, Trauer über andere, die wir kennen oder über was wir selbst erlebt haben? Wie kann ich das loswerden? Wie kann ich das kanalisieren? Und ich möchte uns einen Hilferuf zeigen, den der König David in seinem Leben mal an Gott gerichtet hat. Ich weiß nicht, zu welcher Lebenszeit das war, aber ich lese Auszüge aus Psalm 6. Hab Erbarmen mit mir, Herr. Ich sieche dahin. Heile mich, denn ich bin am Ende meiner Kraft. Ich weiß weder aus noch ein, Herr. Wie lange willst du dir das noch ansehen? Wende dich mir wieder zu, Herr, und rette mich. Hilf mir, du bist doch ein barmherziger Gott. Ach, ich bin müde vom Stöhnen. Nachts im Bett weine ich, bis die Kissen durchnässt und meine Augen ganz verquollen sind. Daran sind nur meine Feinde schuld. Sie haben mich in die Enge getrieben. Ihr Verbrecher, verschwindet, denn der Herr hat meine Tränen gesehen. Ja, der Herr hat mein Schreien gehört. Er nimmt mein Gebet an. bewegend. Bei Gott kann ich meine Trauer loswerden. Und, das will ich nicht unerwähnt lassen, such dir Hilfe bei Menschen. Im Gebet, in der Beratung, in der Begleitung, bei der Polizei, bei Therapeuten, bei Ärzten, bei Seelsorgern. Und hoffe auch auf menschliche Gerechtigkeit. Gehe die Wege, die unser Rechtssystem öffnet. Auch das ist ein Weg zur inneren Heilung. Was würde Tamar jetzt helfen? Ich bin überzeugt, Gewalt und Ohnmacht hat nicht das letzte Wort. Denn zum Leben gehört das Überleben. Und es ist interessant zu schauen, wie es mit der Familiengeschichte weitergeht. Ich komme so langsam zum Schluss. 2. Samuel 14, Vers 27 gibt es eine wunderbare Geste des Bruders an seine Schwester. Dort heißt es: Und Abschalom wurden 3 Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar und war ein Weib schön von Gestalt. Im Andenken an seine Schwester, die so viel Schlimmes erlebt hat, ehrt sie der Bruder, indem er ihre Nichte mit dem gleichen Namen ausstattet, Tamar. Hebräisch Dattelpalme, ein Symbol für Schönheit, Anmut und Triumph. Triumph. Zum Leben gehört das Überleben. Und Gewalt und Ohnmacht haben nicht das letzte Wort. Ich bitte jetzt die Band, schon mal so langsam nach vorne zu kommen. Denn ich möchte noch ein paar Worte äußern. Wer im Anschluss an diesen Gottesdienst ein Gespräch suchen möchte, kann sich gerne an unseren Kinderschutzbeauftragten Carsten Pilz wenden oder an mich oder in der Regel auch an Theresa Popp, die Vertrauensperson, die ist aber heute nicht da. Wer gerne etwas im Gebet formulieren möchte heute oder für sich beten lassen möchte, der findet im Anschluss einen Gottesdienst bei uns in der Gebetsecke geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für dich da sind, die sich Zeit nehmen für dich. Könnt euch auch ins Büro zurückziehen oder in die oberen Räume oder hier hinten. Und nun möchte ich mit uns beten, wir bleiben dazu sitzen, denn ich möchte dieses herausfordernde Thema, das wir heute gesehen und gehört haben, vor Gott bringen und um seine Hilfe bitten.